Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura und die Welt da draußen. Thema der heutigen Folge soll der recht ungewöhnliche Karriereweg sein, den mein heutiger Gesprächspartner nach seinem ersten Staatsexamen eingeschlagen hat. Denn Yannick Boos ist zwar auf der einen Seite Referendar und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Medienrechtskanzlei Wilde Beuger Solmecke, auf der anderen Seite aber auch Jura-Influencer auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Unter dem Namen Jura Boos findet man ihn auf den Social-Media-Plattformen, auf denen er in kurzen Videos seinen Followern juristische Fragen des Alltags näher bringt. Und damit herzliches Hallöchen an dich, Yannick, grüß dich.
Hi, Frederik, freut mich, dass ich hier teil sein darf. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, wir hatten uns schon mal bei WBS vor Ort unterhalten und da hattest du einmal schon mal angerissen, was du mit deinem Projekt, mit deinen Projekten machen möchtest und tust. Kannst du vielleicht den Zuhörerinnen einmal mit einem Beispiel kurz erläutern, wie man sich so das Konzept eines Videos, den Inhalt eines Videos vorstellen kann?
Ja, klar, gerne. Also die Videos sind oder bearbeiten juristische Themen, die einem im Alltag so begegnen und sind, ich würde sagen, auf eine unterhaltsame Art und Weise irgendwie gestaltet. Ich nehme jetzt einfach mal ein aktuelles Beispiel. Ich habe vor kurzem ein Video darüber gedreht, ob man sich denn strafbar macht, wenn man im Supermarkt, bevor man zur Kasse geht, einen Schluck aus einer Colaflasche zum Beispiel nimmt, weil man Durst hat. Das ist relativ unstreitig, ein Diebstahl. Und das Video ist, viral gegangen. Es hat so knapp 3,5 Millionen Aufrufe. Und ja, mehr als die Hälfte der Leute, die dieses Video gesehen haben, scheinen der Meinung zu sein, dass das doch kein Diebstahl sei, wenn man es doch dann am Ende bezahlt. Du wirst mir im Zweifel zustimmen, dass das keine Rolle spielt, ob ich das dann am Ende bezahle oder nicht. Und das hat mal wieder gezeigt, dass noch viel Arbeit zu tun ist, weil viele Leute eben ja über juristische Themen nicht gebildet sind, da noch viele Wissenslücken bestehen. Und das ist halt so ein klassisches Beispiel und das ist auch der Grund, warum ich das tatsächlich mache, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute da draußen ja von Jura, von Recht im Alltag keine Ahnung haben und das ihnen irgendwie Nachteile im Leben bereitet oder bereiten könnte. Und meine Agenda ist, den Leuten ein bisschen was mitzugeben, was sie irgendwie in ihren Alltag implementieren können, damit sie es ein bisschen leichter haben im Leben.
Da würde mich direkt mal interessieren, kannst du einsehen, was du für eine Zielgruppe hast? Wahrscheinlich ist das nicht so ohne weiteres möglich. Oder ob du differenzieren kannst zwischen Leuten, die irgendeinen juristischen Background haben oder eben völlig inhaltlich fremden Leuten, die wirklich gar keine Ahnung davon haben, so also juristische Laien sind.
Ja, also ich kann in den Insights erstmal nur Geschlecht und Alter sehen. Ich kann natürlich anhand der Interaktion, die ich mit den Leuten habe, über Nachrichten, über Kommentare sehen, dass bestimmt 95% der Leute keine Juristen sind. Also mir folgt so der Durchschnittsbürger, wenn man das so sagen kann. Das sind jetzt keine Juristen. Also werden auch Juristen dabei sein, aber das sind so ganz normale Leute, also nicht, dass die Juristen nicht normal werden, aber ganz normale Leute.
Also,
jedenfalls sind das ganz normale Leute, die mir da folgen und die haben mit Jura nichts zu tun. Also in ihrem beruflichen Alltag haben die mit Jura nichts zu tun.
Das heißt, es ist so ein kleiner Bildungsauftrag schon für Alltagssituationen, kann man so ein bisschen sagen.
Ja, genau, absolut, weil ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst, aber man wird ja mit Jura und Recht jeden Tag konfrontiert. Ich weiß nicht, du schließt Kaufverträge ab, wenn du in die Bäckerei gehst und dir ein Brötchen kaufst oder im Supermarkt bist. Du wohnst vielleicht zur Miete, das basiert auf einem Mietvertrag. Du hast einen Vertrag abgeschlossen in deinem Fitnessstudio oder whatever. Und das ist halt eine Materie, die einem alltäglich begegnet, ohne dass man das überhaupt wahrnimmt. Und dann fand ich es irgendwann, ist mir so die Erkenntnis gekommen, dass es doch schon krass ist, dass man, obwohl diese Materie einen jeden Tag betrifft, viele Leute überhaupt keine Ahnung haben, was sie in bestimmten Situationen, bestimmten Alltagssituationen machen müssen. Und deswegen war es mein Ziel, den Leuten da so ein bisschen was an die Hand zu geben und das auf eine möglichst unterhaltsame Art und Weise irgendwie gestalten zu können.
Ja, finde ich ein sehr, sehr wertvoller Gedanke, denn man kriegt es ja häufig mit und das geht so ein bisschen in die Richtung, was du eben schon gesagt hast. Viele, insbesondere juristische Laien, die argumentieren und leben ja so ein bisschen nach einem moralischen Kompass. Ja, das ist dann nicht immer dieses rechtlich Orientierte, wie es tatsächlich ist, sondern eher so, ja, wie habe ich im Bauchgefühl, dass es vielleicht sein könnte, aus was für Gründen auch immer. Und was ist natürlich gefährlich für die Personen, wenn sie auf dem falschen Weg sind. So, ne? Wenn du dann im Supermarkt bist, um bei deinem Beispiel zu bleiben, aus der Colaflasche trinkst und dich dann schon strafbar machst, dann ist es egal, dass du gedacht hast, so ja, ich durfte es doch, ist doch kein Diebstahl, alles entspannt. So, das ist natürlich jetzt meiner Realität ein bisschen anders. Wenn du dann zur Kasse gehst und bezahlst, dann wird der Supermarkt ja wahrscheinlich trotzdem nichts sagen.
Passiert nichts, nein.
Na, aber im Regelfall, nee, andersrum, im Ausnahmefall kann es anders sein. So, von daher,
ja, genau.
Das ist schon ganz gut, so diese Bildung zu haben, und vor allem, weil du eben dieses Spielerische meinst und auch die Kürze deiner Videos, die sind ja wirklich, keine Ahnung, was kannst du da so ungefähr im Durchschnitt sagen, 20, 30 Sekunden lang?
So, ja, genau, genau, in dem Bereich bewegt sich das. Also länger als ich versuche, die Videos so kurz wie möglich zu halten, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute halt relativ gering ist und auch immer geringer wird. Und je kürzer ein Video, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich eine Großzahl an Leuten erreiche. Und da ich ja davon überzeugt bin, dass ich da gerade ein gutes Video produziere, ist mein Ziel natürlich auch, eine größtmögliche Anzahl von Leuten zu erreichen. Und deswegen versuche ich, die Videos möglichst kurz zu halten. Der Inhalt oder die Message, die ich rüberbringe, sollte darunter natürlich nicht leiden. Aber man kann natürlich auch mit Schnitt und so ein bisschen arbeiten, dass das Video ja möglichst kurz wird.
Ja, wo du es jetzt gerade angesprochen hast, wie viel Arbeitsaufwand steckt denn in so einem Video? Man muss es ja planen, gegebenenfalls recherchieren, aufnehmen, schneiden, hochladen. 30 Sekunden, genau. Video, würdest du sagen, so Pi mal Daumen, wie viel Zeit steckt da drin?
Ich würde sagen, so anderthalb Stunden ungefähr pro Video mit allem drum und dran, mit Aufnahme, mit Schnitt, mit Untertiteln, mit Bearbeitung, mit Hochladen auf 4 verschiedenen Plattformen, Beschreibungen, und dann schließt sich im Zweifel daran danach noch irgendwie das Beantworten von Kommentaren an. Das wäre jetzt in den anderthalb Stunden nicht mit drin. Reine Produktion bis zum dem Moment, wo ich auf Upload oder auf Hochladen drücke, so ungefähr anderthalb Stunden, ja, das kommt wahrscheinlich hin. Das Ding ist, ich produziere halt 7 Videos. Also ich mache jeden Tag ein Video. Ich habe einige Sachen jetzt so outgesourced. Also ich habe mir einen Kameramann organisiert und auch jemanden, der meine Videos jetzt schneidet, weil ich das ja zeitlich nicht mehr hinbekommen habe. Es ist so, dass ich mich in der Regel samstags oder sonntags, jetzt war es zum Beispiel diese Woche Samstag, also gestern, mit meinem Kameramann treffe, und dann machen wir direkt 7 Videos, damit ich dann für die ganze Woche Ruhe habe. Dann schneidet er die auch, schickt mir die dann, wenn die fertig sind, und dann kann ich die hochladen. Also ja, wie gesagt, läuft jetzt so seit 1-2 Wochen, dass ich das quasi komplett so outgesourced habe, aber sonst waren es so ungefähr 1,5 Stunden pro Video, ja.
Und wenn du jetzt schon sagst, du hast dir Unterstützung gesucht, wie sieht es da mit den Kosten aus? Also ich meine, eine Person, dein Kameramann, der aufnimmt, schneidet, was ja dann wahrscheinlich auch nochmal länger als den Samstag dann vielleicht dauert, wird das ja wahrscheinlich auch nicht nur für Spaß an der Freude machen. Vielleicht sehe ich das jetzt auch gerade falsch, aber vor allem bei diesem großen Arbeitsumfang und auch regelmäßig wiederkehrenden Arbeitsumfang, wie schaut es da aus? Ist das etwas, wo du rein investiert hast, aber wahrscheinlich, wenn du sagst, dass deine TikTok-Videos 3,5 Millionen Aufrufe teilweise haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass du mittlerweile am Punkt bist, dass du da auch Gewinn rausziehst, oder? Ohne jetzt, dass du Zahlen nennen musst.
ja, also klar, den Kameramann und den Cutter, den bezahle ich natürlich, ne? Also der macht das natürlich nicht umsonst, das könnte ich auch nicht erwarten. Das ist ein guter Freund von mir tatsächlich, aber natürlich bezahle ich den dafür. Und ja, es ist schon ein Plusgeschäft, und ich bin aber auch bereit, da einiges zu investieren, auch was Ausstattung angeht, also Mikrofon und sowas, dass man einfach die Qualität der Videos hochhält. Aber ja, man kann damit natürlich auch schon Geld verdienen. Das mit den 3,5 Millionen Aufrufen war natürlich jetzt so ein Extrembeispiel. Aber ja, also ja, ich verdiene da auch Geld mit, ja.
Und wie sieht es dann im Verhältnis zu deiner Wismet-Tätigkeit aus? Also du hast gesagt, am Wochenende nimmst du das Ganze auf. In der Woche warst du zuvor bei WBS dann als Wismet tätig, jetzt mittlerweile Referendar. Das heißt, du hast dann auch eine eher volle Woche wahrscheinlich. Wie lässt sich das dann beides miteinander vereinbaren? Weil ich meine, unser Social-Media-Auftritt beim Podcast ist, nennen wir es mal diplomatisch, überschaubar. Aber auch das ist mit 2 Posts und ein paar Stories in der Woche trotzdem schon eine gewisse Zeit, die man da rein investieren muss. Was man, finde ich, tatsächlich auch unterschätzt. So Schande über mein Haupt. Ich habe mich sehr lange, sehr häufig über alle Leute, die auf Social Media sind, lustig gemacht, dass das auch wesentlich entspannter ist. Mittlerweile bin ich da auch am Punkt, wo ich sagen muss, okay, das ist mehr Arbeit, als man denkt. Wie passt das dann alles zusammen? Du meinst, die Hauptarbeit entsteht am Wochenende, aber in der Woche, wenn du dann auf Kommentare Rücksicht nehmen musst, auf die ganzen Feinheiten, die noch dazukommen. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren?
Ja, ich arbeite halt einfach viel. Also ich habe einfach viel zu tun. Ja, also das Ding ist, es macht mir aber auch Spaß. Also ich liebe das wirklich, was ich mache. Sowohl der Job bei WBS und das Referendariat, also das Referendariat liebe ich nicht immer, aber der Job bei WBS macht mir sehr viel Spaß, und Social Media macht mir so viel Spaß, dass ich das auch nicht unbedingt als Arbeit empfinde, weil das Wort Arbeit ist ja oft so ein bisschen negativ konnotiert, von wegen, dass man gerade was macht, worauf man eigentlich keinen Bock hat. Das ist aber jetzt in der Sache halt überhaupt nicht der Fall. Es ist halt einfach so, dass ich das, was, also so Kommentare und so, das mache ich halt einfach abends. Ich bin dann abends eine halbe Stunde, Stunde am Handy und dann beantworte ich die Kommentare. Und wie gesagt, das ganze Video drehen, das verlagere ich dann halt aufs Wochenende. Und dann bin ich unter der Woche halt endlich ja quasi hauptberuflich Referendar und nebenbei jetzt, aktuell bin ich an der Verwaltungsstation, nebenbei eben noch wissenschaftlicher Mitarbeiter bei WBS. Meine Woche ist einfach relativ voll, so von Montag bis Sonntag ist es eigentlich durchgeplant. Ich habe mir irgendwann so einen Plan entwickelt, damit ich halt die ganzen Sachen unter einen Hut kriege, aber ich habe da aktuell überhaupt kein Problem mit einfach diese Zeit da zu investieren, weil mir das erstens Spaß macht und ich auch wirklich davon überzeugt bin, dass das einen Mehrwert bringt anderen Leuten und das erfüllt mich schon ziemlich krass, muss ich sagen. Deswegen mache ich das sehr gerne.
Also quasi wie Arnold Schwarzenegger mal gesagt hat, man muss einfach schneller schlafen.
So. Genau, ja. Ja, also es ist halt einfach so, dass das viel Zeit kostet. Also die meisten meiner Referendarkollegen haben zum Beispiel nicht mal einen Nebenjob, ne, sondern die machen einfach Fulltime Referendariat. Und ich habe halt nebenbei noch den Job bei WBS und dann noch Social Media. Und Social Media, das ist, also wie du das gerade schon gesagt hast, vor allem wenn du jeden Tag ein Video postest und auch noch Stories machst, dann das ist schon zeitintensiv. Ne? Also das sitzt du nicht auf einer Arschbacke ab, wenn man das mal so formulieren darf. Deswegen, ja, ich habe viel zu tun, aber wie gesagt, mir macht das Spaß und deswegen kann ich da sehr gut mit leben.
Okay, aber wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du jetzt deinen Kanal gegründet hast, aufgebaut hast? Wie entstand überhaupt die Idee? Also man wacht ja nicht morgens auf und denkt sich so ohne weiteres, ja, ich hätte jetzt Bock, Influencer zu werden, so das Ganze groß zu machen. Wie kam es da überhaupt zu?
Das stimmt. Ich wollte immer schon irgendwie was vor der Kamera machen. Ich wollte irgendwie irgendwas mit Social Media machen, irgendwas vor der Kamera. Meine Familie hat früher mal gesagt, so als ich noch klein war, ich soll mal ins Fernsehen oder so. Ob das jetzt passiert, ist eine andere Frage. Aber ich wollte irgendwas mit vor der Kamera machen. Und diese Erkenntnis, dass halt viele Leute von Jura keine Ahnung haben, die habe ich relativ früh schon im Studium gewonnen. Und mich hat immer genervt, dass das zum Beispiel auch nicht in der Schule gelehrt wird. Also ich hatte zumindest nichts in der Schule nichts mit Jura zu tun. Man lernt irgendwie was über Chemie, über Bio, über Physik, über Finanzen auch ein bisschen. Aber über Jura redet kein Mensch in der Schule. Also zumindest war das bei mir so. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist. Ich bezweifle, dass es mittlerweile anders ist. Das hat schon immer mich ein bisschen genervt. Und dann ich habe mein erstes Video aufgenommen am 5. Februar 2022. Nee, sorry, 2021. Also es ist jetzt knapp 2 Jahre her. Und meine damalige Freundin hatte mich auch so ein bisschen darauf gebracht, man so, ja, versuch das doch irgendwie zu verbinden, du magst doch Jura, das ist doch irgendwie deine Leidenschaft und du willst das vor der Kamera machen, aber du musst jetzt nicht irgendwie der 10. Gaming-YouTuber sein oder der 50., sondern mach doch irgendwas, was vielleicht einen Mehrwert schafft. Und dann habe ich einfach mal ein Video gemacht. Das hat sich dann halt auch damals angeboten, das auf TikTok zu machen, weil die App da noch relativ neu war und ich fand dieses Kurzvideoformat relativ cool. Dann habe ich einfach mal ein Video gemacht. Das erste Video war zur Thematik, was in Deutschland eigentlich eine lebenslange Freiheitsstrafe bedeutet. Wie viele Jahre sind das eigentlich? Auch da weiß quasi auch draußen übrigens keiner, wie das wirklich aussieht. Das Video habe ich dann gemacht, das kam relativ gut an. Das hatte irgendwie so 10.000, 11.000 Aufrufe nach 2 Tagen und ich hatte ja keinen einzigen Follower. Und dann dachte ich mir, okay, krass, das scheint ja irgendwie die Leute tatsächlich zu interessieren. Dann habe ich noch ein Video gemacht, noch ein Video gemacht, noch ein Video gemacht und dann hat das irgendwann so eine Eigendynamik entwickelt. Und ja, sind wir jetzt halt da, wo wir sind. Und ja, so ist das Ganze irgendwie entstanden. Also aus einer Mischung aus, ich wollte was vor der Kamera machen. Mir war schon immer ein Dorn im Auge, dass die Leute nach meinem Empfinden keine Ahnung von Jura haben, ist aber zumindest, was die Basics angeht, haben sollten und die Motivation durch meine damalige Freundin, die mich auf die Idee gebracht hat, das dann auch im Kurzvideoformat auf TikTok zu machen.
Okay, und wo du gerade sagtest, dass du dich auch für Jura interessiert hast, weil du vorher noch nicht den Bezugspunkt in der Schule gesehen hattest, war das auch der Grund, wieso du dann Jura überhaupt studiert hast? Also der Plan wird ja, wie du ja auch eben sagtest, von vornherein nicht gewesen sein, etwas im Bereich Social Media zu machen. Also wieso genau hast du dich dann nicht vielleicht auch direkt für was entschieden, was dann eher im Mediabereich liegt?
Also ich habe mich tatsächlich für Jura entschieden, weil das war so ein Ausschlusskriterium. Ich wollte nichts mit Mathe und nichts mit Naturwissenschaften machen, wollte aber studieren, wollte aber, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, was Vernünftiges studieren. Also weil Theologie kam jetzt für mich nicht in Frage, nichts gegen Theologen, alles cool, aber ich wollte das nicht machen. Und dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig, weil dann fällt BWL weg, VWL fällt weg, die ganzen naturwissenschaftlichen Dinge fallen weg. Und dann hatte ich eine damalige Freundin, nicht meine feste Freundin, sondern eine aus der Schule, die hatte Jura studiert. Und ich war so ein bisschen lost nach dem Abi. Ich habe tatsächlich auch nach dem Abi erstmal 2 Jahre nur so ein bisschen gearbeitet, Nebenjobs gemacht, und bin nicht so richtig auf meinen Pfad gekommen. Und dann hatte ich gesagt, fang doch einfach mal mit Jura an. Und dann dachte ich mir, komm, das hat nichts mit Mathe zu tun, das hat nichts mit Naturwissenschaft zu tun. Recht haben wolltest du schon immer, so nach dem Motto, fang einfach mal an. Dann habe ich angefangen, tatsächlich das erste Semester in Bochum, weil ich in Bonn nicht genommen wurde an der Uni. Und dann wollte ich nach, weiß ich nicht, 2-3 Monaten wieder abbrechen, weil mich hat es angekotzt, dieses Studium. Hab's Gott sei Dank nicht gemacht. Aber ich war wirklich kurz davor, vom Abbruch, ich hatte mich schon nach Alternativen orientiert, wollte eine Ausbildung machen. Hab's dann Gott sei Dank nicht gemacht und das durchgezogen, bin dann zum zweiten Semester nach Bonn gegangen. Aber das war eigentlich Ausschlusskriterium. Also es war so ein bisschen so ein Zufallsprodukt. Ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber ich hatte nicht von vornherein irgendwie die Intention, Jura zu studieren und noch weniger irgendwas mit Social Media zu machen. Also das hat sich dann im Laufe des Studiums einfach entwickelt.
Und jetzt, wo du an dem Punkt heute angekommen bist, gibt es denn auch negative Resonanzen, also Kritik an der Tatsache, dass du so viel Fokus auch auf Social Media legst? Ich werde es jetzt wahrscheinlich schon spoilern können, bei WBS tendenziell ja eher nicht, wenn man selbst sieht, wie aktiv die dort sind. Aber ich meine, Jura ist eine sehr konservative und an vielen Stellen eine sehr konservative Personenschicht, vor allem in den größeren Kanzleien, wo da vielleicht das Ganze nicht anders gesehen wird. Hast du da schon mal irgendwo negative Erfahrungen gemacht?
Von der Sparte noch nicht. Was man öfters mal merkt, ist halt, also es gibt natürlich sowas wie negative Kommentare und viele Leute scheinen auch noch so ein bisschen an diesem, ich sag mal, eher konservativen Anwaltsbild festzuhalten und nehmen einen dann vielleicht nicht so ganz ernst, wenn man irgendwie juristische Themen auf Social Media irgendwie in einer unterhaltsamen Form wiedergibt, dann denken die sich vielleicht, ach, das ist ja hier wieder so ein Social Media Clown oder so. Ne? Also das Ganze ist schon noch so ein bisschen negativ behaftet, aber insgesamt würde ich sagen, gibt es schon einen krassen Switch. Also auch die größeren Kanzleien, also diese absolut großen Kanzleien, werden merken oder haben schon gemerkt, dass Social Media oder eine gute Online-Präsenz, jede Kanzlei muss jetzt nicht irgendwie TikTok-Videos machen, aber dass eine gute Online-Präsenz einfach extrem wichtig ist und was da für ein Potenzial drin liegt, auch Mandanten zu gewinnen, auch große Mandanten zu gewinnen. Ich glaube, dass das auch bei den Großkanzleien mittlerweile angekommen ist. Das glaube ich schon, nicht nur bei WBS, sondern auch bei den größeren Kanzleien, auch wenn das im Zweifel noch ein bisschen dauern wird. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da so ein Switch langsam stattfindet.
Ja, wenn man sich realistisch anguckt, ist ja überall auch eine gewisse Werbefunktion auch da, vor allem wenn man es dann in Bezug auf die Kanzleien setzt, sich dann ja natürlich nach außen den Verkauf noch repräsentieren. Ist ja auch vor allem an vielen Stellen eine sehr kostengünstige Werbemöglichkeit für einen Beruf, der an sich ja gar nicht so viel werben darf. Ne?
Ja, absolut. Also ich merke das bei uns in der Kanzlei, wenn irgendwie ein YouTube-Video gemacht wird zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel irgendwie Datenleak auf Facebook, ne, gab es, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gab einen großen Datenleak auf Facebook im Jahr 2021 und dann macht die Kanzlei dann ein YouTube-Video zu und sagt, ihr habt im Zweifel einen Anspruch Schadensersatz, ne, nach DSGVO, dann hast du am nächsten Tag 700 neue Leads.
Da will man nicht meckern.
Ja, oder dann werden davon, von mir ist die Hälfte der die Hälfte davon Mandanten, und dann hast du mit einem Video 300 bis 350 neue Mandanten akquiriert durch ein Video. Das hat schon großes Potenzial auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich denke, dass auch größere Kanzleien da früher oder später zwangsläufig sich mit auseinandersetzen müssen.
Und wo du eben die negativen Kommentare schon mal angesprochen hattest, wie gravierend ist es bei dir? Wir hatten ja eben schon kurz drüber gesprochen, dass ja sehr viel, vor allem aus dem juristischen Laienkreis, was auch voll und ganz verständlich ist, dann in dem vor dem Hintergrund, dass die eben diese juristische Kenntnis teilweise nicht haben, aber sehr viel emotionale Debatten geführt werden. Wie ist es da bei den Kommentaren? Sind die dann auch negativ im Sinne von dir gegenüber negativ oder in Bezug auf das Thema? Negativ.
Sowohl als auch. Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, die negativen Kommentare halten sich extrem in Grenzen. Ich habe so eine Positivbewertung auf meinen Videos von ungefähr 96%. 95-96% der Leute liken das Video. Das heißt, denen muss das ja anscheinend schon mal gefallen. Und man muss dazu sagen, dass Leute, die negative, also ich sag mal Hate-Kommentare ablassen, in der Kommentarsektion auch total überrepräsentiert sind, weil die zumindest scheinbar eine viel geringere Hemmschwelle haben, überhaupt einen Kommentar zu hinterlassen. Wenn du zufrieden bist mit einer Sache, dann likest du das Video vielleicht, aber du wirst jetzt im Zweifel nicht unter das Video schreiben, Top-Video. Aber wenn du das Video total scheiße findest, dann bist du eher bereit, einen Kommentar zu hinterlassen. Das sieht man auch zum Beispiel bei Google-Bewertungen von Restaurants oder dergleichen, dass Leute, die unzufrieden sind, tendenziell eher einen Kommentar da lassen. Die richten sich öfters mal gegen mich, von wegen, ich hätte keine Ahnung von dem, was ich rede. Was Quatsch ist, so, ich recherchiere ja und die Videos sind schon wasserdicht, ich fange ja nicht einfach an, drauf loszureden, ich sei eine Kopie von irgendjemandem, aber ja, dann oft jetzt, wie zum Beispiel in diesem anfangs angesprochenen Beispiel, denken die Leute, sie wüssten es besser, was mich manchmal überrascht, weil das ja in der Regel juristische Laien sind, ist schon eher unwahrscheinlich, dass die Leute es besser wissen als ich. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber du wirst es vielleicht nachvollziehen können, weil ich habe mich ja jahrelang mit der Materie auseinandergesetzt und das Video auch vorbereitet. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das jetzt, wenn du das erste Mal siehst, so aus dem Bauch heraus besser weißt als ich, ist schon eher gering, die Wahrscheinlichkeit. Und das ist, glaube ich, auch so ein juristisches oder ein Problem, was Jura angeht, dass die Leute tatsächlich oftmals denken, sie wüssten es besser. Das hat man, glaube ich, in anderen Berufsfeldern nicht. Du würdest ja jetzt auch nicht zu einem Arzt gehen, der eine Diagnose gestellt hat und sagen, ah nee, also glaube ich aber nicht, dass das da so richtig ist, was sie da sagen. Ich glaube, das Problem liegt an einem anderen Organ. Das macht keiner, aber bei Jura ist es oft so, dass die Leute, zumindest ist es bei mir so, in den Kommentaren denken, nee, also das ist falsch. Das ist kein Diebstahl, wenn du die Cola schon im Supermarkt trinkst. Das ist in Ordnung, wenn du das am Ende bezahlst, dann ist das kein Diebstahl. Und ich denke mir so, doch, also es gibt auch Rechtsprechung dazu, ich habe mich informiert und so, das stimmt schon, was ich da sage. Aber insgesamt halten sich die negativen Kommentare doch sehr in Grenzen. Also die Resonanz ist wirklich sehr, sehr positiv, muss ich sagen.
Ja, wo du es gerade auch wunderschön dargelegt hast, ich bin auch manchmal entsetzt darüber, wie Meinungen vertreten werden, vor allem im Internet, die du innerhalb von 2 Sekunden hättest aufklären können. Also wo du dir denkst, so hey, ich hau das gerade bei Google rein, da muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt juristische Kenntnis haben, sondern ich hau genau diese Frage bei Google in die Suchleiste und sehe dann innerhalb von 2 Minuten, wenn ich dir da die ersten beiden Artikel gelesen habe, die richtige Lösung dazu. Da bin ich auch teilweise sehr überrascht, aber ich glaube, das ist häufig auch so ein bisschen das, was du auch meintest, dieses Internetphänomen, dass man sich auch ein bisschen zu sicher fühlt und auch etwas zu überzeugt davon ist, dass die eigene Meinung tatsächlich richtig ist und man glaubt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich, aber auch, glaube ich, das Problem unserer heutigen Zeit und unserer heutigen Diskussionskultur, die, ja, muss man ehrlich sagen, an vielen Stellen ja gar keine Diskussionskultur mehr ist, sondern, weil eine Diskussion ist ja eigentlich ergebnisoffen, so, oder beziehungsweise jeder hat erstmal seinen Standpunkt, aber es ist theoretisch möglich, dass sich da eine Entwicklung einstellt und man vielleicht noch zum anderen Ergebnis kommt, aber eigentlich sind es ja nur noch Debatten, wo jeder zeigen will, ich bin der Geilste und weiß alles. Das ist ja wahrscheinlich auch was dir in diesen Momenten auffallen wird, wenn es dann eben Leute gibt, die dir erzählen wollen, was der Inhalt deiner Tätigkeit, deiner Videos eigentlich sein müsste.
Ja, also ich kann das absolut bestätigen. Also so ein Kommentar ist halt schnell geschrieben und die Leute, das merkt man dann schon, schreiben erst und denken dann. Also vielleicht denken die auch gar nicht, aber wenn sie denken, dann immer erst danach. Andersrum wäre besser.
Ja, und vor allem dann ist es unangenehm, wenn der Kommentar einmal geschrieben ist, ist es auch sehr, sehr unangenehm natürlich, sich eingestehen zu müssen, auch der Öffentlichkeit eingestehen zu müssen, dass man sich vielleicht einfach vertan hat. Kann ja wirklich sein, dass man das sein Leben lang anders gedacht hat und sich sicher war, dass man es wusste. Ist mir schon passiert, ist allen Leuten schon passiert, aber da muss man halt auch die Größe haben und so sagen, so, oh ja, blöd gelaufen. Ich beug mein Haupt und stell fest, dass tatsächlich einfach mal ein Fehler mir unterlaufen ist. Aber macht man ja im Internet nicht. Gerade im Internet nicht.
Also vor allem nicht vor.
Bei deiner Reichweite nicht, wo es halt viele Leute sehen und vielleicht auch andere Leute drauf reagieren. Das ist schon wild. Was mich noch interessieren würde, Yannick, ist, welche Teile deiner Arbeit unterschätzt werden. Ich habe es ja eben schon gesagt, vielleicht ist das auch so das Typische, der Arbeitsaufwand, der hinter einem 30-Sekunden-Video steckt. Aber gibt es da noch so Aspekte, wo du sagst, so, das hast du selbst nicht gedacht oder dass, wenn du auch dich mit Leuten, vielleicht mit mir unterhältst, fällt immer wieder auf, dass da unterschätzt wird, dass ein bestimmter Bereich doch zeitintensiver, anspruchsvoller ist. Gibt es da irgendwas in die Richtung?
Ja, auf jeden Fall die Ideenfindung. Insbesondere, ich mache ja Infocontent, ne? Also muss mir halt für jeden Tag quasi ein Thema überlegen, zu dem ich ein Video machen kann. Und das soll ja auch irgendwie was sein, was die Leute irgendwie in ihren Alltag nutzen können. Das ist manchmal echt schwer, weil man natürlich durch den Algorithmus ein bisschen den Druck hat, wirklich auch regelmäßig abzuliefern. Also mit einem Video die Woche oder zwei Videos die Woche brauchst du nicht ankommen, dann kannst du es auch sein lassen. Es sollten schon mindestens 5 sein. Ich habe mir halt irgendwann vorgenommen, du machst jeden Tag 1 und dann mache ich das halt. Und die Ideenfindung, das ist schon manchmal echt sehr Zeitraum, weil man einfach manchmal hat man so eine, okay, das Thema habe ich schon gemacht, das Thema habe ich noch, was kann ich denn jetzt noch machen? Und dann fallen einem aber Gott sei Dank irgendwie immer mal wieder Dinge ein oder ein gutes Beispiel zum Beispiel. Ich war gestern in der Kanzlei, gestern war Samstag, am Freitag war ich in der Kanzlei und dann sind wir in der Mittagspause was essen gegangen und dann lag da auf einmal so ein Tannenbaum auf dem Boden, ne? Also ein Weihnachtsbaum. Der lag da halt einfach auf der Straße und dann habe ich gedacht, ey, das ist doch ein geiles Video. Erklär doch mal den Leuten, was eigentlich, wie entsorgt man eigentlich so einen Tannenbaum richtig? Du kannst ja, kann ja nicht sein, dass man das Ding einfach auf die Straße legt und hofft, dass das irgendjemand mitnimmt. Ne? Das ist zum Beispiel eine Art und Weise, wie ich dann auf eine Idee komme. Ich sehe dann diesen Tannenbaum und dann haben wir direkt vor Ort, habe ich mein Mikro rausgeholt, das habe ich immer dabei, und habe dann, ich war auch dann Gott sei Dank mit meinem Kameramann unterwegs und meinte so, komm, wir nehmen jetzt ein Video auf. Und dann haben wir, das habe ich gestern gepostet, das Video, dann kurz aufgenommen, wie ich da diesen Tannenbaum nehme und den auf die Straße schmeiße und sage so, kein Bock mehr auf das Ding jetzt hier, soll schon irgendjemand abholen. Keine Ahnung, wie ich das entsorgen soll. Und dann habe ich halt danach erklärt, wie man, oder was droht, wenn man das Ding einfach auf die Straße wirft. Ne? Also es gibt Bußgeld bis zu 300 Euro. So entstehen dann Videoideen, aber das ist so, dass die größte Herausforderung eigentlich, neben dem zeitlichen Aufwand, dass man einfach Ideen findet, damit man Content hat.
Okay, aber es zeigt auch schon wieder, dass es ja praxisnah ist. Also was du ja gerade eben meintest, es sind Themen aus dem Alltag, vor allem jetzt gerade natürlich mit dem Tannenbaumbrand aktuell. Schon ganz spannend auf jeden Fall, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn irgendwann die, was heißt Ideen ausgehen, aber wenn die ursprünglichen Ideen aufgebraucht sind, vor allem bei der Masse natürlich an Videos, die du produzierst, wenn du sagst, jeden Tag eins, dann ist es aufs Jahr gerechnet, lass mal 350 sein, wenn man so ein paar Tage vielleicht zwischendurch auch Pause hat oder vielleicht auch mal mit Urlaub, mit allem drum und dran, sind es 300, lass es trotzdem 300 Ideen sein, die man erstmal haben muss, die man umsetzen muss, das ist schon, würde ich sagen, sportlich.
Ja, auf jeden Fall, also, genau. Ich kann halt nicht, also es soll jetzt nicht abwertend klingen, aber ich kann halt nicht einfach irgendwie so vor der Kamera ein bisschen tanzen oder so. Ne? Es gibt ja auch viele Leute, die machen so Tanzvideos auf TikTok oder Schminkvideos oder Beautyvideos. Da brauchst du, da kannst du halt, machst du halt einfach den 100. Tanz und dann machst du den nochmal zu einem anderen Lied und dann wird dir schon irgendwas einfallen. Die posten teilweise auch 3, 4, 5 Videos pro Tag, aber muss mir halt irgendwas mehr oder weniger Handfestes überlegen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber auch bisher habe ich es ja ganz gut hinbekommen. Ich habe bisher 400, 500 Videos oder so gepostet, also, und mir fallen immer noch neue Sachen ein, also bislang, wenn ich genug nachdenke und dann, wie gesagt, spontan in so Alltagssituationen reagiere und was aufnehme, dann komme ich damit immer ganz gut zurande.
Und da ist ja das Schöne, dass du bei Jura unfassbar viel Potenzial hast, ganz viele verschiedene Dinge abzuackern. Irgendwann tauchst du auch Fall noch ins tiefste Familienrecht ein.
vielleicht.
Großartig. Wie ist denn bei dir der Zukunftsplan quasi? Also ist es eher auf Social Media ausgerichtet, auf deine Videos oder wo du jetzt sagst, du machst das Referendariat, willst du tatsächlich doch klassischerweise noch Anwalt sein? Soll es eine Verbindung aus beiden werden? Bestand vielleicht auch mal die Überlegung, dass du das Ref gar nicht mehr machst?
Die bestand nicht, nein. Dass ich das Ref nicht mache, das war zu keiner Zeit eine Option. Das war für mich von Anfang an klar, wenn ich es mache, dann mache ich es ganz in Anführungszeichen, also mache ich auch das zweite und es wird eine Kombination werden aus der Anwaltstätigkeit und der Social-Media-Tätigkeit, wobei sich der Schwerpunkt langfristig, so zumindest mein Plan, auf die Social-Media-Tätigkeit ausweiten wird, aber das geht ja so ein bisschen Hand in Hand und allein schon wegen der, ich sag mal, Kredibilität ist es einfach auch wichtig, dass ich dann am Ende Volljurist bin und ich habe da auch Bock drauf. Also ich habe Bock drauf, Volljurist zu sein. Ich habe jetzt nicht unbedingt Bock auf den Weg, weil Referendariat, zweites Examen, dass das jetzt nicht besonders spaßig wird, da sind wir uns, glaube ich, einig, zumindest was die Klausuren angeht. Aber das wird eine Mischung aus beidem werden. Es ist aber für mich vollkommen gleich, ich werde das mit Social Media, also ich werde damit nicht mehr aufhören. Dafür ist mir das erstens zu wichtig und dafür glaube ich auch, dass das zu wichtig für andere ist. Also wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass ich einen Mehrwert schaffe. Ist es für mich keine Option, das nicht zu machen. Ich habe mich quasi selber dazu verpflichtet, das einfach zu machen. Damit höre ich nicht mehr auf. Aber ja, am Anfang wird das definitiv noch so ein Zusammenspiel aus Anwaltstätigkeit und Social-Media-Tätigkeit sein.
Okay, klingt auf jeden Fall nach einem sinnvollen Plan. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Tue ich ja jetzt sowieso schon, weil das Video mit deinem Tannenbaum habe ich natürlich schon gesehen. Bin ganz gespannt, wie es dann weitergeht, welche Ideen du noch alles haben wirst und alle findest. Und möchte dir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken, dass du die Zeit hattest, uns einmal mit in diesen Ablauf reinzunehmen, in diese Idee des Jura-Influencers, wie ich jetzt mal einfach sage, wie so ein Prozess entsteht, wie überhaupt diese Idee entsteht, weil ich glaube, das ist häufig so auch von vielen überschätzt, wie viel Aufwand es braucht, um eine Idee überhaupt erstmal in Gang zu bringen. So, weil viele haben ja vielleicht eine Idee und sagen so, ich würde da gerne was machen, der muss jetzt gar nicht Social Media sein, sondern kann ja auch ein anderes Projekt sein, wo man dann denkt so, boah, dieser Endprozess und dieser Weg ist so weit, da fange ich gar nicht erst an, sondern es ist ja eigentlich erst, man macht den ersten Schritt, stellt fest, okay, mir macht's Spaß und das ist ja schon mal erstmal die halbe Miete und ob es dann wirklich groß und erfolgreich wird, sieht man dann ja im Laufe der Zeit, aber wenn man da wirklich ein Interesse für hat, dann wird's ja meistens auch zumindest im gewissen beschränkten Maße immer erfolgreich werden, im Zweifel für einen selbst. Von daher dir vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich werde unseren Zuhörerinnen natürlich deine Social-Media-Kanäle verlinken, dass sie dich auch finden können. Und würde sagen, zum Ende der Folge gehört unserem Gast immer das letzte Wort. Von daher, Yannick, was möchtest du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
Ja, das, was du gerade angesprochen hast, ist eigentlich ganz gut, ein gutes Schlusswort. Wenn man irgendwie auch nur ansatzweise die Idee hat, irgendwas zu machen, dann macht einfach mal, fangt einfach mal an. Für mich war das hört sich jetzt echt krass an, aber es war vielleicht die beste Entscheidung meines Lebens, mit Social Media anzufangen, einfach dieses allererste Video zu produzieren und dass dann dieser Stein ins Rollen gekommen ist. Das heißt, wenn irgendjemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen glaubt, eine geile Idee zu haben, irgendwas umzusetzen, dann fangt einfach mal an. Macht einfach mal. Steckt Zeit, Energie und Lust da rein und dann wird das schon werden. Aber dieser erste Schritt, den muss man halt mal machen und ihr werdet es im Zweifel nicht bereuen. Selbst wenn es am Ende irgendwie scheitert, habt ihr daraus ein Learning gezogen. Dann klappt vielleicht die zweite, dritte, vierte oder fünfte Sache. Also einfach mal ausprobieren, einfach mal machen und durchziehen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich, dass ich hier teil sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es macht mir immer wieder Spaß, auch diese Themen den Leuten näher zu bringen. Und ja, von daher vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir. Wir bleiben in Kontakt und sprechen uns demnächst, Yannick.
Machen wir. Bis dann. Ciao, ciao.